6,3 Kilometer in 36 Minuten und 23 Sekunden in Bremen ins Weserstadion mit meinem Team. Das war schon im April. Es folgen noch weitere Firmenläufe, getreu dem Motto gemeinsam aktiv. B2Run ist Deutschlands größte Firmenlaufserie in 18 Städten Deutschlands. Im Mai noch in Kaiserslautern und im Juni noch in Hannover, Karlsruhe und am Hockenheimring sowie in Koblenz. Die Zielläufe sind in den schönsten Stadien Deutschlands und sind ein emotionales Highlight und eine Extraportion Motivation. Die Strecken an sich sind jeweils zwischen 5 und ca. 6 Kilometer lang. Mit der Teilnahme am B2Run gebt ihr eurem Unternehmen einen positiven Impuls, rückt wieder näher zusammen und erlebt besondere Momente. Weitere Infos und Anmeldemöglichkeiten unter www.b2run.de/podcast und auch in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Berndt und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast-Episode darf ich Dr. Irene Kilubi begrüßen. Irene ist promovierte Wirtschaftsingenieurin und Unternehmensberaterin und hat für namhafte Unternehmen wie BMW, Deloitte, Siemens und Amazon gearbeitet. Nach vielen beruflichen Stationen folgt sie jetzt ihrer persönlichen Leidenschaft und widmet sich den Themen Joint Generations, Community Building und Corporate Influencer Strategien. Darüber hinaus ist sie als Expert Advisor für den European Innovation Council Accelerator der Europäischen Kommission tätig. Irene ist Universitätsdozentin für digitales Marketing und Entrepreneurship, Beirätin zum Beispiel für Miss Germany oder Impulse AI und eine gefragte Keynote-Speakerin und Moderatorin auf Konferenzen und Veranstaltungen. Eine weitere Episode im Ja klar Podcast und ich darf heute einen ganz besonderen Gast begrüßen, denn ich habe heute die Dr. Irene Kilubi zu Gast. Irene, ich grüße dich. Wo erwische ich dich gerade?
Ja, du erwischst mich gerade in München im Homeoffice.
Sehr schön. Du bist mal nicht unterwegs, weil ansonsten sehe ich dich tatsächlich und verfolge dich auch auf LinkedIn. Und dort bist du, glaube ich, auf ganz, ganz vielen Veranstaltungen unterwegs, richtig?
Genau. Dann ist es mal schön, auch mal da
zu sein. Das glaube ich dir. Ich bin viel zu Hause, weil ich viel aus meinem Homeoffice, viel aus meinem, ja klar, Tonstudio heraus arbeite. Die diesen Podcast verfolgen, wissen das mittlerweile auch ganz gut. Wir wollen heute das Thema Generationen in den Mittelpunkt rücken, denn du hast ein sehr interessantes Buch rausgebracht. Du bist mehr als eine Zahl. Und das zahlt tatsächlich auch genau auf das ein, was ich auch hier schon mit beispielsweise einer Martina Frahn oder auch einem Richard Kahn schon besprochen habe, Generationen zusammenzuführen. Und der Buchuntertitel bei dir ist ja, warum das Alter keine Rolle spielt. Ich stelle dir die Frage ganz einfach mal, warum spielt das Alter denn keine Rolle, Irene?
Ja, meiner Meinung nach sollte es definitiv keine Rolle spielen. Warum sage ich das? Weil oftmals mit dem Alter gewisse Attribute assoziiert werden. Können negativ als auch positiv sein. Wo ich mir aber sage, ganz klar, wir sollten das Individuum betrachten, die Kompetenzen, die Skills. Deswegen lautet mein Plädoyer immer Passion, Persönlichkeit und Passion, Persönlichkeit und Potenzial vor dem Alter zu stellen. Das sind so die drei wesentlichen Elemente, wo ich sage, wenn man das betrachtet, ja, dann spielt das Alter tatsächlich keine Rolle.
Und doch ist es doch so, dass diese drei Ps, das ist übrigens schön, weil ich ja auch drei Ps habe, ne? Papa, Podcaster, Personaler. du nimmst jetzt andere drei Ps, Passion, Persönlichkeit und Potenziale. Warum wird denn dann das Alter auch beispielsweise in Rekrutierungsprozessen oder auch generell in der Arbeitswelt noch so in den Vordergrund gerückt? Also es ist zumindest meine Perspektive, dass leider viele eben genau diese drei Ps, die du gerade definiert hast, noch nicht in den Mittelpunkt rücken.
Ja, das liegt daran, wenn wir uns jetzt das Thema Altersdiskriminierung anschauen, dass es in beide Richtungen gehen kann. Einmal haben wir das Thema Ageism. Das heißt, ich gehe davon aus, dass ein Mensch, wenn er ein gewisses Alter erreicht hat, gewisse Kompetenzen und Skills nicht mehr besitzt oder gar nicht mehr in der Lage ist, sich diese anzueignen. Auf der anderen Seite haben wir das Thema Adultismus, wo man davon ausgeht, dass ein Mensch zu jung sei, um Verantwortung übernehmen zu können und zu wollen oder gar die richtigen Entscheidungen treffen zu können. So. Und wenn ich natürlich im Vorstellungsgespräch da sitze, nehmen wir das Beispiel, jemand ist 50 plus und davon ausgehe, der ist ja gar nicht mehr so performant, dass ich ihm gegenüber ganz anders eingestellt bin und im schlimmsten Fall aufgrund dessen die Person gar nicht erst einstelle.
Das heißt, das Credo, was ihr habt, ist auch mit Joint Generations, ist ja auch jung und alt in die Zukunft zu gehen. Wie sehr befürwortest du denn dieses ganze Thema, es gibt die Gen Z, es gibt die Babyboomer, ich glaube, es gibt schon wieder die nächste Generation mit den Alphas. Meine Tochter wird jetzt 2 im Sommer, ich vermute, die gehört dann wieder schon wieder in eine andere Kategorie. Was sagst denn du zu diesem Schubladen?
Ja, also deine Tochter gehört tatsächlich noch zur Generation Alpha, aber bald kommt die Generation Beta. Ja, die ist jetzt gerade im Zeugungsprozess, sagen wir sozusagen, kann man so sagen. Ja, tatsächlich, unser Motto lautet ja bei Joint Generations, die Zukunft ist jung und alt, weil wir tatsächlich nur gemeinsam eine nachhaltige Zukunft erschaffen können, wo wirklich jede Altersgruppe einbezogen wird. Und wenn du mich auf diese Kategorien ansprichst, ja, für mich, ich verwende sie auch, aber für mich dienen sie lediglich als Analyse- und Strukturierungsmodell. Ja, also das hat sich halt auch bewährt, ne, in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel Marketing, dass ich die Gruppe besser segmentieren kann. Im Fernsehen, das ist mir meistens zu broad, da sprechen wir mal von 14- bis 49-Jährigen. Dann auch in der Politik, ja, dass man einfach sagt, okay, verschiedene Altersgruppen haben verschiedene Bedürfnisse und verschiedene Themen, die sie gerade umtreiben. So kann ich das viel, viel besser clustern. Genauso auch im Weiterbildungsbereich, ja, haben wir das ja auch, ja. Also da ordnen wir Leute ein, ob sie zur Grundschule gehen, zur weiterführenden Schule oder ob sie schon eine Ausbildung machen können oder studieren können. Und genauso sage ich auch, wir verwenden auch zum Beispiel den Begriff Teenager, ja. Damit kategorisieren wir Menschen, die zwischen 13 und 17 ist. Warum? Weil wir davon ausgehen, dass sie gewisse Gemeinsamkeiten haben, ja, und oder gewisse ähnliche Prozesse durchlaufen. In dem Fall zum Beispiel die Pubertät. Wir sagen ja auch Studierende, wir sagen auch Rentnerinnen. Aber das dient ja nicht dazu zu sagen, alle Studierenden sind gleich, alle Rentnerinnen sind gleich, alle Kinder sind gleich. Es heißt einfach nur, ich möchte das greifbarer, erklärbarer machen, indem ich Menschen in die Kategorie einer Altersgruppe stecke, um besser deren Bedürfnisse, Werte etc. verstehen zu können.
Jetzt sagst du in deinem Buch auch, dass es tatsächlich Grundpfeiler für Altersdiversität gibt. Heb doch mal einen Grundpfeiler heraus, Irene, der aus deiner Sicht der zentralste für das ganze Thema ist. Gibt es das oder brauchen wir, um in dem Bild zu bleiben, wenn wir 4 Grundpfeiler haben beispielsweise, um irgendwie ein Haus zu stützen, brauchen wir alle diese 4 und einer reicht nicht? Oder wie müssen wir dieses Bild ein Stück weit deuten?
Natürlich, ne, sonst hätte ich die 4 nicht benannt. Brauchen wir sie? die stehen in Wechselwirkung zueinander. Aber wenn du jetzt sagen würdest, was ist der Grundpfeiler, der 4 Grundpfeiler, würde ich immer sagen, das ist immer der erste Schritt, ne? Also immer die Basis, ne? Mir überhaupt Bewusstsein zu schaffen über das Thema. Das kann man, ich habe das jetzt natürlich da sehr auf die Arbeitswelt bezogen, aber das kann man auch gesamtgesellschaftlich betrachten. Dass man einfach überhaupt mal guckt in sämtlichen Bereichen. Das fängt an zum Beispiel, dass ich mir einfach angucke, wie nehme ich denn andere Altersgruppen wahr? Meine eigene, die anderen Altersgruppen wahr? Und wie ist der Kontext eingebettet, wie ist die Situation? Ich nehme jetzt mal Arbeitswelt, weil das einfach so einfach zu erklären ist und greifbarer ist. Beispielsweise fangen Unternehmen an, die schauen sich erstmal ihre Altersstruktur an, ne? Wie ist das Verhältnis zwischen verschiedenen Altersgruppen? Und dann sage ich zum Beispiel, Unternehmen kommen auf mich zu und sagen, ach, wir sind im Durchschnitt, weiß nicht, 45. Das sagt mir ja erstmal gar nichts. Ja? Also ist das jetzt gut oder schlecht? Wenn ich aber eine Ebene tiefer gehe und mir verschiedene Arbeitsbereiche angucke und da die Altersstruktur anschaue, sagt mir das auch erstmal nichts. Aber wenn ich dann nochmal eine Ebene tiefer gehe und mir anschaue, gibt es Unterschiede zwischen den verschiedenen Altersgruppen in dem jeweiligen Arbeitsbereich, werden die unterschiedlich behandelt. Arbeitsbereiche könnten sein das Thema Recruiting, Onboarding, kann sein Gehaltsstrukturen, kann sein Beförderung, kann sein Weiterbildungsaspekte. Ja, dann kann ich mir bei jedem Arbeitsbereich die Altersstruktur angucken. da spielt nicht nur, sage ich jetzt mal, der Mittelwert eine Rolle, sondern auch der Median und die Ausreißer. Und dann aber, das Interessante ist, gibt es da aufgrund des Alters Unterschiede, dass bestimmte Altersgruppen bevor- oder benachteiligt werden? Und dann fange ich an, mir Gedanken zu machen.
Wie erkenne ich denn solche Unterschiede? Was wäre denn jetzt zum Beispiel? Also Altersstrukturanalyse, ich glaube, wenn jetzt hier PersonalerInnen zuhören, die wissen dann genau, was zu tun ist, ne? Die ziehen sich die Personalstammdaten, bilden dann diesen Durchschnitt. Das ist relativ einfach. Ich bin voll bei dir, Irene. Es hilft jetzt uns nichts, wirklich weiter zu sagen, okay, unsere Belegschaft ist im Schnitt 45 Jahre alt und wir haben 60% Männer und 40% Frauen. Das ist halt dann einfach nur ein Fakt. Aber wenn ich in diese Altersstruktur jetzt etwas tiefer reingehe, was wäre denn so ein, oder was ist so ein typisches Beispiel, mit dem Unternehmen auch durchaus auf dich zukommen und dann darin auch ein Problem sehen?
Also meistens ist es leider nicht so, dass die direkt auf mich zugehen und sagen, das ist das Problem. Ja, also die gehen wirklich, bleiben erstmal oberflächlich. Ich muss dann hingehen, die richtigen Fragen stellen und mir von denen in die Karten gucken lassen, um dann festzustellen, wo liegt denn jetzt das Problem? Beispiel, beim Recruiting, da kommt ein Unternehmen auf mich zu und sagt so, ja, wir würden ja gerne ältere Mitarbeitende einstellen, aber irgendwie funktioniert das nicht so gut, ja. Und da fängt man natürlich von vorne an und schaut sich zum Beispiel an, ja, wie sind die Stellenbeschreibungen aufgestellt? Was für Kanäle, Kommunikationskanäle werden genutzt? Dann, wer ist beim Einstellungsprozess dabei? Was sind denn die Selektionskriterien? Ja, also das kann man immer wieder, immer weiter granularer aufschlüsseln. Wenn wir uns einen anderen Arbeitsbereich angucken, ne, Beförderung, ja, wenn man zum Beispiel tendenziell, da werden zum Beispiel die Jüngeren benachteiligt, tendenziell die älteren Mitarbeitenden viel, viel mehr Geld verdienen, vielleicht bei gleichen Anforderungsprofil, ne, dann stellt sich auch die Frage, warum ist das so? Ne? Das Argument, was meistens kommt, ja, weil man für den Job mehr Berufserfahrung braucht. Und dann schaut man sich an, ist es tatsächlich so oder ist es nicht so? Oder ist es einfach von der Aktivität her abhängig, ne? von den Skills abhängig und nicht so sehr von Erfahrungswerten etc. Ja, es gibt einfach Aufgabenbereiche, klar, da bin ich auch völlig bei denen, da braucht man mehr Erfahrung. Bei manchen ist es einfach so, entweder ich kann es oder ich kann es nicht. Ja, und dann kann ich das nochmal 10 Jahre gemacht haben, ich kann es dann trotzdem nicht besser. Andere Bereiche, ne, könnte man sich auch angucken, zum Beispiel die Führungslaufbahn, ja, dass vielleicht ältere Mitarbeiter ab einem gewissen Alter gar nicht mehr für Führungspositionen in Frage kommen. Das sind nur zwei Beispiele von vielen, die man sich anschauen kann, ja.
Lass uns doch mal auf das Thema Recruiting zurückgehen, weil ich da ja auch durchaus ein kleines Steckenpferd habe und auch noch einen anderen Podcast. Grüße gehen raus an meinen Co-Host, an den Arthur. Und wir sind auch mit unserem Recruiting Basics Podcast unterwegs und versuchen da Grundlagen zu schaffen. Und eine Grundlage hast du gerade auch schon ein Stück weit genannt, nämlich eine Anforderungsanalyse. Wenn du jetzt mit Unternehmen sprichst und dann die richtigen Fragen stellst, haben diese Unternehmen, außer dass sie die Jahre an Berufserfahrung dahinstellen, die gar nicht, und du hast es eben auch kurz gesagt, die haben gar nicht immer eine Aussagekraft über das, was man dann wirklich auch erreichen möchte in der Rolle. Haben diese Unternehmen denn dann wirklich auch erfolgskritische Kompetenzen, die beobachtbar gemacht werden müssen? Weil mit Kompetenzen hebeln wir ja ein Stück weit das Thema Altersdiskriminierung auch
absolut,
aus.
Absolut. Aber man muss denen das schon aufzeigen, ne? Also das ist denen oftmals nicht bewusst, aber deswegen haben wir auch so eine Daseinsberechtigung, ne? Oder gerade du, wo du jetzt sagst, ihr seid ja stark, ne? Wenn sie es besser wüssten, ja, dann bräuchten sie dich nicht. Und darum geht es letzten Endes wirklich. Beim Anforderungsprofil sich tatsächlich anschaut, es fängt ja schon ganz banal an, ne? Braucht's denn diese ganzen Skills, Kompetenzen, die da aufgelistet werden für diese Position tatsächlich? Ja? Dann muss es jemand sein, der 25 oder 45, wieso sage ich nicht, ist total offen. Ja, also das ist unabhängig von dem Alter. Aber das ist tatsächlich so, dass die Unternehmen es einfach gewohnt sind, das sagen auch schon die Begriffe Senior, Junior, Position, oder dass sie auch von vornherein sagen, wir suchen jemanden mit mindestens 5 bis 8 Jahren Berufserfahrung für eine Position. Oder wir suchen den und den akademischen Grad. Das lässt natürlich auch die Möglichkeiten, gerade hier Fachkräftemangel lässt grüßen, für Quereinstieg beispielsweise total außen vor.
Ja. Absolut, absolut. Und du hast recht, da haben wir eine Daseinsberechtigung und das ist im Jahr 2024. Wir nehmen den Podcast im Mai auf. Es ist teilweise erschreckend, was man im Arbeitsalltag beobachtet, auf welchen Basiskriterien immer noch im Recruiting Entscheidungen getroffen werden. Ne? Und du hast es vorhin auch schon angedeutet, ein diverses Team im Recruiting-Prozess macht auch hochgradig Sinn. Also wir sind als Menschen, und das ist zumindest auch so meine Wahrnehmung und das, was ich auch so gelernt habe und gesehen habe, wir wollen eigentlich, wenn wir Menschen einstellen, ähnliche Menschen haben wie wir selber. Weil wir glauben, dass das gut ist.
Da fällt mir auch was ein, das ist auch irgendwie so eine Mär, dass man immer glaubt, die Person müsste aus der gleichen, ähnlichen Industrie kommen, sie müsste das Gleiche vorher gemacht haben, aber wenn sich Menschen verändern wollen, ja, dann ist es ja oftmals so, dass sie sagen, hey, ich möchte auch mal was anderes machen, und diese transferable skills, die sind ja auch sehr, sehr wichtig. Also ich würde eigentlich jemanden bevorzugen, der mir mal die Augen öffnet und sage, hey, du musst gar nicht aus meiner gleichen Industrie, du musst gar nicht die gleiche Aktivität vorher schon gemacht haben. Und wo ist dann auch der Anreiz, ja? Weil dann denkt sich die Person, ich könnte ja eigentlich dort bleiben, wo ich ohnehin schon bin, ja? Und dann wäre vielleicht der einzige Motivationsfaktor höheres Gehalt. Aber wir wollen ja keine Mitarbeitenden einstellen, die nur wegen des Gehaltes zu uns kommen oder irgendwelchen Perks und nicht wegen der Tätigkeit als solche.
Absolut. Absolut. Das ist spannend, dass wir da, obwohl wir in eher unterschiedlichen Richtungen unterwegs sind, dann denselben Blick drauf haben. Und das sagt ja auch ganz schön, auch dein Buchtitel mit dem, du bist mehr als eine Zahl, nämlich das Alter spielt am Ende des Tages so gar keine Rolle. Obwohl ich auch gemerkt habe, ich habe in schnell wachsenden Unternehmen gearbeitet und vielleicht hast du da auch einen Erfahrungswert gemacht. Bei mir haben sich tatsächlich, und wir hatten auch viel Startup-Flair etc., da hat sich die ältere Generation, die hat sich auf diese Stellen gar nicht beworben. Also ich glaube, dass wir uns da auch einem gewissen Potenzial selber im Wege gestanden
Absolut.
Sind.
Absolut, also das sehe ich genauso. Ja, also da ist auf jeden Fall ein Wandel erforderlich. Ja, und gerade wenn wir uns noch die Kriterien, wonach wir letzten Endes entscheiden, das ist ja manchen auch gar nicht so sehr bewusst. Ne? Was heißt es nichts anderes, wenn ich Menschen aufgrund eines Kriteriums so maßgeblich rekrutiere? Das heißt doch eigentlich, dass nicht alle die gleichen Chancen und Rechte erhalten und einberäumt bekommen. Und gerade HR möchte ja den Menschen im Fokus stellen mit seinen Bedürfnissen, Erwartungshaltung und als ganzheitlich betrachten, ne? Und das trägt dem dann nicht Rechnung, wenn wir uns so verhalten.
Nee, 0,0. Also das fängt bei uns im HR auch an und wir müssen natürlich da auch wirklich Enabler sein und wir müssen auch Vorbildfunktion übernehmen. Aber das tun wir nicht immer. Und damit trete ich vielleicht meiner eigenen Zunft auch mal wieder so ein Stück weit auf die Füße, dass wir uns tatsächlich immer wieder um die ganz tollen Fancy-Themen in der Zukunft kümmern wollen. Stichwort künstliche Intelligenz. Aber dass wir eigentlich auch dafür da sind, wirklich am Ende des Tages Personalarbeit zu machen, das ist unsere Daseinsberechtigung. Und da müssen wir solche Themenfelder intern diskutieren und müssen auch auf den richtigen Weg weisen. Wenn dann andere Entscheidungen treffen, beispielsweise wir stellen keine Mitarbeiter 50 plus ein, dann ist das eine Entscheidung von dem Unternehmen, die müssen wir deswegen aber ja auch nicht gut finden. Ne? Und deswegen finde ich es gut, wenn man mehr und mehr darauf aufmerksam macht, dass man sich gewisser Potenziale, gerade im Lichte demografischer Wandel, Fachkräftemarkt etc., ich glaube, dass wir erst am Anfang einer Reise sind, Irene, dass das ganze Thema jetzt erst so richtig losgeht. Und oftmals ist es so, bin ich auf deine Perspektive gespannt, Firmen oder Unternehmen raffen das dann ja meistens auch erst dann, wenn das Kind meistens schon irgendwie in den Brunnen gefallen ist.
Ja, bevor ich darauf nochmal eingehe, weil da schießen mir auch wieder einige Gedanken durch den Kopf, will ich auch auf das Thema eingehen, dass man erst zu spät etwas merkt. Ne? Das Thema Mitarbeiterentbindung. Ich finde, kommt im Vergleich zu Recruiting und Onboarding viel zu kurz. Ja, also die ganzen Unternehmen fokussieren sich nur darauf, wie mache ich mich hübsch und attraktiv auf irgendwelche potenziellen Mitarbeitenden, die vielleicht niemals bei uns arbeiten werden und wo ich von vornherein erstmal noch nicht mal weiß, ob sie zu uns passen, bevor sie nicht bei uns gearbeitet haben. Was ist denn mit den Mitarbeitern, die eh schon da sind? Was tue ich für die? Ja, auch hier in Richtung Reskilling, Upskilling. Und das ist einfach so tendenziell, dass man einmal nur die Hälfte an Weiterbildungsbudget für Menschen 50 plus allokiert, als dass man das tut für die, die jünger sind. Und dann kommt hinzu auch nochmal, dass man wirklich auch für neue Mitarbeitende mehr investiert als für die, die eh schon da sind. Und das ist ja auch total schade. Und ich sage es auch ganz klar, es ist in Zukunft alternativlos. Ich glaube, das hat auch was mit der Kultur als solche zu tun. Ja, wir tendieren in Deutschland häufig dazu, wirklich erst dann einzugreifen, wenn schon 23:45 ist. Ja, also es ist uns zwar bewusst und wir quatschen dann viel, wir reden dann viel, wir könnten, wollten, hätte. Aber bis dann was getan wird, dann ist es meistens fast zu spät und dann sind wir wieder von irgendwelchen anderen Ländern eingeholt worden. Und das ist doch total schade.
Da zahlst du voll auf mein Credo einfach mal machen ein. Und zum Ende der heutigen Episode, liebe Irene, wenn jetzt wirklich Menschen zuhören und sagen, yo, das stimmt und ich will jetzt auch endlich aufhören zu quatschen und ich möchte am nächsten Tag wirklich, wirklich was machen. Ich stelle mich auf die Hinterbeine, ich gehe zu meinem Chef ins Büro. Was ist dieser eine Hack von dir, Irene, dass man da wirklich auch ein bisschen was in Bewegung bringen
kann? Ja, also es kommt immer darauf an, was man vom Chef möchte, wenn man zu ihm hingeht. Ja, ich darf dir dann in dem Fall aussuchen, weil du die Frage ja sehr, sehr offen formuliert hast. Beispielsweise, lieber Chef, ich bin 50 plus, ich möchte aber gerne in spannende Projekte weiterhin involviert sein. Ja, ich weiß, es erfordert digitale Kompetenzen, aber ich schätze dich als Arbeitgeber und ich hoffe, du tust es auch und investierst in mich, weil ich bin hochmotiviert, immer noch leistungsfähig und gib mir eine Chance. Andersherum, wenn ich jetzt frisch angefangen habe, dass ich einfach sage, hey, das ist super schön, dass ich hier anfangen darf, dass ihr mir so viel Vertrauen schenkt, aber es wäre auch schön für mich, wenn ich mehr Austausch, mehr Kollaboration mit erfahrenen Mitarbeitern hätte, weil ich habe auch noch viel zu lernen.
Cool, damit hast du quasi dann zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und ich hau am Ende der Episode auch noch einen raus, denn ich habe ja gerade eben, das ist ein Podcast, deswegen können die Leute das jetzt nicht sehen, aber ich habe natürlich dein Buch auch schon hier und fairerweise muss ich dazu sagen, dass ich zu den Typen Mensch gehöre, der sich Bücher gerne kauft fürs Regal, dann schon mal reinschmökert und natürlich habe ich in dein Buch selektiv reingelesen, sonst wüsste ich ja auch gar nicht, wovon ich spreche, aber jetzt kommt's. Für meine ZuhörerInnen habe ich was ganz Besonderes, denn drei von deinen Büchern verlosen wir am Ende des Tages. Ich werde dann nochmal überlegen, wie wir das genau machen. Aber wenn ihr da draußen tatsächlich noch etwas mehr zu dem Themenfeld Du bist mehr als eine Zahl, warum das Alter keine Rolle spielt, erfahren wollt und in diesem Buch sind auch super viele, sagt man das Neudeutsch, Call to Actions? Was sagt man denn auf Deutsch dazu? Was heißt Call to Action. Also ich meine, ich bin auch international in den Firmen mit groß geworden und englischer Sprache auch mächtig und viele, die hier zuhören, jetzt auch. Aber wenn ich jetzt beispielsweise bei meinen Eltern in Kloppenburg sitzen würde, würde ich auch sagen. Es hat auf jeden Fall nichts mit einem Anruf, mit einem Telefonhörer zu tun, also Call. Aber im Marketing-Sprech spielen wir ja auch von einem CTA, ne? Also da spielt das auch wieder. Das ist die Abkürzung einfach für einen Call to Action. Aber in der freien Übersetzung ist es wirklich, in dem Buch ist das auch schön beschrieben und da zitiere ich dich jetzt auch einfach mal ganz zu Beginn, mal eben kurz raus. Da war irgendwas mit, überlege dir jetzt drei Begriffe und lese das Buch durch. Und dann überlegst du dir nochmal drei Begriffe. Ne? Also welche Begriffe kommen dir in den Sinn, wenn du Babyboomer und Gen Z hörst. So, zack. Das ist ein Call to Action. Viel zu sperrig im Deutschen, oder? Das schreibt doch keiner irgendwo hin, Handlungsaufforderung. Wir einigen uns darauf, die englische Sprache ist, was das angeht, präziser. Macht in der Übersetzung dann manchmal im Deutschen auch gar nicht mehr so viel Sinn. Aber jetzt kommt der Hinweis und der Call to Action für euch da draußen. Meldet euch bei mir und die ersten drei, die sich nach Ausstrahlung dieser Episode bei mir via LinkedIn oder per WhatsApp oder von mir aus auch per Telefonanruf oder Brieftaube bei mir melden, die bekommen das Buch dann von mir zugeschickt. So. Und damit machen wir an dieser Stelle einen Knopf dran, Irene. Ich hoffe, dass wir uns demnächst irgendwann mal persönlich über den Weg laufen. Dann können wir diese Themenfelder noch mal ein bisschen vertiefen. Und ich finde es gut, wirklich gut, was du da machst und wie du das auch an die Öffentlichkeit dranbringst, weil ich glaube, da haben wir noch einen sehr, 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 sehr weiten und beschwerlichen Weg vor uns, obwohl wir eigentlich immer glauben, dass wir in Deutschland eine sehr offene Gesellschaft haben. Ich glaube, das ist an der einen oder anderen Stelle nicht so und deswegen ist es gut, dass es Menschen wie dich gibt, die das Thema tatsächlich an die Öffentlichkeit bringen. Ja, das sollte es auch sein. Ich danke dir, Irene. Grüße gehen raus nach München aus meinem Tonstudio hier in Mannheim-Seckenheim und ich kau noch ein bisschen auf dem Call-to-Action-Begriff rum und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald. Macht gut. Ciao.